Heute im Dialog Alfred Schier mit Stefan Grünewald.
Stefan Grünewald ist der Hauspsychologe der Deutschen. Er und sein Institut Rheingold legen jedes Jahr 7000 Menschen auf die Couch. Nicht, um ihnen ihre Psychosen auszutreiben, sondern um herauszufinden, was denken und fühlen die Deutschen. Herzlich willkommen zum Dialog.
Guten Morgen, Herr Schier.
Ja, Herr Grünewald, wenn wir uns jetzt umsehen am Ende dieses Jahres 2011, dann ist überall Krise, 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 Eurokrise, Finanzkrise, Bankenkrise. Wie reagieren die Deutschen?
Ja, gerade dieses Jahr war ja geprägt davon, dass die Krise wieder aufbrach. Das heißt, im Alltag der Menschen ist es eine ganz, ganz seltsame Situation. Im Alltag der Menschen ist die Krise ja nicht manifest. Das heißt, die meisten haben ihren Arbeitsplatz. Wenn sie zum Geldautomaten, spuckt der Geldautomat noch Geld aus. Im Edeka oder im Rewe gibt es noch die Warenvielfalt. Aber wenn man die Zeitung aufschlägt oder Fernsehen guckt, ist man ständig in diesen thematischen Krisengewittern. Und das führt zu einer ganz seltsamen Mischstimmung. Einerseits beschwört man so die Normalität des Alltags und macht seinen Stiefel. Andererseits lodert im Hintergrund immer ein fürchterlicher Abgrund. Das ist mit Gefühlen zusammenhängend. Es könnte sich jederzeit so eine Art schwarzes Loch eröffnen. Und in diesem schwarzen Loch können nicht nur Immobilien, Banken, sondern mittlerweile auch ganze Staaten versinken. Das ist mehr in seiner Drohgebärde als eine Krise. Das ist eine traumatische Vision oder Situation, die mit dem Gefühl kompletter Handlungsunfähigkeit verbunden ist.
Wovor konkret haben die Menschen Angst?
Also die Menschen haben Angst, dass ihnen wirklich so all das, was ihnen lieb und teuer geworden ist im Leben, ne, ob das jetzt die Währung ist, wie die Routinen wegbricht. Also sie spüren instinktiv, wir sind in einer Art Zeitenwende. Das heißt, psychologisch geht diese Wirtschaftskrise mit einer Mentalitätskrise einher. Wir stellen immer wieder fest in unseren tiefen Interviews, immer mehr Leute haben den Glauben verloren, dass unsere Maximierungskultur noch funktioniert. Sie fragen sich, was kommt danach? Sie haben überhaupt keine Vorstellung, was nach dem Kapitalismus folgen kann. Von daher klammern sie sich angstvoll an das Bewährte, haben aber gerade in diesem Jahr das Gefühl, sie leben in einer fast kafkaesken Krisenpermanenz.
Da will ich gerne mal einhaken. Also Bedrohung hat es ja schon immer gegeben. Im Mittelalter Seuchen, Hungersnöte, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Kalter Krieg, Bedrohung gab es schon immer. Ist also diese Situation, die wir jetzt haben, im Prinzip der Normalzustand oder ist das was Besonderes gerade?
Also ich glaube, es gibt zwei Arten von Krisen. Es gibt Krisen, in die ich persönlich involviert bin. Also wenn ich merke, mein Arbeitgeber nähert sich der Insolvenz, dann kann ich ihm Angebot machen, ich reduziere meine Bezüge. Dann gibt es Krisen, die endlich sind. Wir haben zig Ernährungskrisen erlebt, wir haben auch Konjunkturkrisen erlebt. Mit diesen Krisen ist aber immer die Perspektive verbunden, so im nächsten Monat, im nächsten Quartal, im nächsten Jahr haben wir diese Krise überwunden.
Und daran glauben die Leute jetzt nicht mehr?
Daran glauben die Leute nicht. Das meine ich mit kafkaesker Krisenpermanenz. Die Krise ist zu einem Zombie, zu einem ewigen Wiedergänger geworden. Das heißt, wir tanzen alle 14 Tage den Griechen, Rettungstataki. Nach 14 Tagen ist aber das Schlamassel wieder größer. Wir blicken auf die Eurozone und immer mehr Hiobsbotschaften sind da. Das heißt, früher hatten die Menschen das Gefühl, man kann die Krise wie eine Sau durchs Dorf treiben. Jetzt haben sie den Eindruck, das Dorf hat keinen Ortsausgang und diese Krisensau rennt unaufhörlich im Kreis herum.
Zweifeln die Menschen an den Grundzügen unserer Gesellschaft, an der Marktwirtschaft, an der Demokratie?
Also ich glaube, die Menschen spüren, dass wir in einer Maximierungskultur waren. Dass wir seit den 90er Jahren...
Das heißt, immer mehr verdienen, immer mehr und größere Autos.
Immer höher, immer schneller, weiter. Ein Fortschritt jagt den nächsten. Und in den 90er Jahren ist fast so ein Traum entstanden. Können wir irgendwann mal arbeiten, ohne uns abmühen zu müssen? Kann vielleicht nur das Geld für uns arbeiten? Das heißt, da sind ungeheure Erwartungen, Fantasien ins Kraut geschossen. Und jetzt merkt man eigentlich so im neuen Jahrtausend, dass viele dieser Paradiesträume in sich zusammenbrechen. Und da stellt man sich natürlich die Frage, was kommt nach dieser Maximierungskultur? Und auf diese Frage wissen die Menschen keine Antwort.
Und wie hat diese Krise jetzt das Wertefundament der Menschen verändert?
Also einmal spüren wir diese Glaubenskrise, gleichzeitig geht diese Glaubenskrise aber einher mit einer Vertrauenskrise. Also man fragt sich, wer kann uns aus dieser Krise rausführen? Gerade von den Politikern erwartet man da Großes. 2008, 2009, das Duo Steinbrück-Merkel, das sich quasi breitbeinig vor das Schwarze Loch gestellt hat, hat ungeheuer Vertrauen schaffen können. Seitdem merken wir aber einen schwindenden Vertrauensnimbus der Gestalt, dass...
Auch nicht für Angela Merkel, die da ja jetzt in Brüssel hinsteht und offensichtlich dem Rest von Europa also sagt, wo es lang geht.
Angela Merkel wird da sehr geschätzt, aber man weiß auch nicht mehr genau, welche klare Richtung sie vorgibt. Sie hatte ja vorher so einen fast überparteilichen Nimbus als nationale Rettungsengel. Jetzt ist sie Teil eines rechten Lagers. Man traut ihr zu, dass sie das Beste will, aber man weiß nicht immer, was ihr konkreter Weg dann auch ist. Und dann, was sicherlich auch, sagen wir, vertrauensproblematisierend war die Demission von Herrn Köhler, der ja sowas wie der Übervater der Nation ist. Und wenn der auf einmal Fahnenflucht begeht, dann fragen sich die Bürger, an wen kann ich mich überhaupt noch wenden?
Sind die Deutschen jetzt besonders ängstlich? Im angelsächsischen Raum spricht man ja von German Angst, der deutschen Angst.
Also ich glaube, die Deutschen haben in Europa, vielleicht sogar in der Welt, eine Sonderstellung. Wir haben vor einiger Zeit eine Studie gemacht über die Identität der Deutschen. Was bedeutet eigentlich Deutsch sein? Und ein zentrales Ergebnis dieser Studie war, dass die Deutschen nicht wie die Franzosen, die Engländer oder die Amerikaner eine fest verwurzelte, fest verankerte Identität haben. Also sie müssen sich so eine Identität vorstellen, ne, der amerikanische Traum. Das ist wie ein Schutzmantel, der einem auch in schweren Zeiten helfen kann. Der amerikanische Traum besagt, es kann immer auf und ab geben. Wenn du ganz unten bist, so auf Tellerwäscherniveau, dann kannst du dich wieder aufschwingen, so in Millionärshöhen. Das heißt, die Identität gibt uns sowas wie eine Leitlinie fürs Leben vor. Diese Leitlinie haben die Deutschen nicht. Die Deutschen sind daher immer in einem Zustand latenter, manifester Unruhe. Sie sind immer auf der Suche nach einer Identität.
Warum haben die Deutschen diese Leitlinie nicht? Liegt das immer noch am Holocaust, am Nationalsozialismus und den Schuldgefühlen, dass man deswegen sich gar keine deutsche Leitkultur, Leitlinien aufbauen will?
Also das liegt sicherlich daran, weil wir im letzten Jahrhundert zweimal überspannte größenwahnsinnige Visionen entwickelt haben, die dann in Krieg und Vernichtung gemündet sind. Von daher trauen wir uns irgendwie auch nicht mehr, große Visionen zu entwickeln. Ein anderer Grund ist, Deutschland war immer kleinstaatlich, regional verwurzelt, immer im Zentrum Europas ein Schmelztiegel unterschiedlichster kultureller Einflüsse. Das heißt, wir haben uns dieses mussierende, bewegliche Unruhe bewahrt. Die deutsche Identität ist quasi eine Identität, die immer im Prozess zu sich kommt, die im faustischen Suchen, im Ringen um das Wahre, um das Eigentliche zu sich findet. Und die Deutschen sind eigentlich immer dann stark, wenn sie sich auf diesen Suchprozess einlassen. Sei es, dass man im Hobbykeller werkelt und im Werkeln das Gefühl hat, ich werkle, also bin ich, also sich im Werkeln spürt. Sei es, dass man philosophische Systeme entwickelt oder Ingenieurspatente. Das heißt, wir sind in der Lage, diese Unruhe, die da ist, weil wir keine feste Identität haben, schöpferisch und produktiv umzuwandeln. Das macht uns aber gleichzeitig auch immer wieder in dieser Unruhe anfälliger. Wir sind im Moment sowas wie der Seismograph Europas, vielleicht sogar der Welt.
Da würde ich gerne mal einhaken, so diese spezifisch deutsche Situation. Also in Japan, da gehen die Kernkraftwerke in die Luft und die einzigen, die ihre Kernkraftwerke abstellen, sind die Deutschen. Die ganze Welt ist vom Klimawandel bedroht, aber die einzigen, die Fahne wirklich hochhalten, sind die Deutschen und Kanada, USA, Japan, immer mehr Länder steigen beim Klimaprozess aus. Sind das jetzt die Deutschen, die da überall durchdrehen vor lauter Angst, oder kann man das auch umgekehrt formulieren und sagen, die Deutschen sind einfach ein bisschen weitsichtiger, die vorausschauender?
Also einerseits sind sie weitsichtiger, andererseits sind sie sensibler. Also bei den Japanern ist es ja so, eine Identität gibt eine verbindliche Fassung und man hält dann auch diese Fassung stoisch, egal was kommt. Was bei den Deutschen sicherlich neben dieser produktiven Unruhe mit reinspielt, die Deutschen haben das Gefühl, sie wollen aus der geschichtlichen Position des Weltzerstörers in die Weltretterposition. Und sie sind dankbar, dass jetzt nicht am deutschen Wesen, sondern an der deutschen Umweltgesinnung vielleicht auch die Welt genesen kann. Und das ist natürlich eine Keimform auch für eine nationale Vision. Das hat Angela Merkel zum Teil lange Zeit gut gespielt, indem man den Deutschen wirklich Spaß dran gemacht hat. Ne? Wir sind jetzt weltweit führend in Umwelttechnologien und wir forcieren unsere Bildungsanstrengungen, dass schon quasi in den Schulen da der Weg geebnet wird. Das ist ein bisschen aus dem Blick geraten und das fehlt den Menschen auch, gerade in der Krise, so eine klare Losung, wohin die Reise gehen kann.
Es gab ja so eine Phase rund um die Fußballweltmeisterschaft 2006, da hat man gesagt, ach guck mal, die Deutschen, die können plötzlich ganz unbeschwert Fahnen schwingen, patriotisch sein. War das wirklich eine Zeitenwende für das deutsche Identitätsgefühl oder war das nur ein kurzes Aufflackern und die Schuldgefühle sind alle wieder da?
Nee, es war eine Zäsur. Wir haben vor der WM eine Studie gemacht. Was bedeutet das für die Menschen, dass wir jetzt eine WM im eigenen Land feiern? Interessantes Ergebnis war, in jedem einzelnen Interview merkten wir so eine aufwallende Dynamik. Die Menschen freuten sich auf die WM, sie hatten eine Fantasien, eine wie die Klinsmannen von Sieg zu Sieg eilen. Und auf dem Gipfelpunkt dieser Fantasien brach die Stimmung immer etwas in sich zusammen, weil dann auf einmal so die Schreckgespenste der Vergangenheit wieder aufgaben. Ja, wie ist das, wenn wir jetzt zu patriotisch sind und nur noch quasi siegen? Sind wir dann überhaupt gute Gastgeber? Sind wir dann überhaupt charmant zu den anderen Völkern? Oder erwacht dann wieder der finstere, der besessene Deutsche und wird aus- und überfällig? Diese konkrete Erfahrung der WM, auch dass wir letztendlich als gute Gastgeber nur den dritten Platz gemacht haben, dass wir aber auch Leidenschaft zeigen konnten, dass diese Leidenschaft aber immer wieder von der Welt nicht getadelt, sondern gelobt wurde, das war eine ungeheure nationale Befreiung.
Das heißt, die Deutschen auf dem Weg zu sich selber, auf dem Weg dazu, sich selber doch irgendwie irgendwann mal wieder akzeptieren zu können?
Genau, die Deutschen haben gemerkt, deutsche Leidenschaft führt nicht zwangsläufig in Finsternis und ins Verderben, sondern wir können auch mal aus uns rausgehen, wir können quasi Kriegsbemalung auftragen, wir können die Fahne schwenken und wir sind dennoch lustige und angenehme und vor allen Dingen charmante Zeitgenossen und die Welt ne, rümpft nicht die Nase, sondern die applaudiert. Von daher war die WM eine ungeheure Selbstbefreiung oder eine nationale Lockerungsübung.
Jetzt haben wir ja eine ganze Reihe von Minuten geredet über die Seelenlage der Deutschen. Klingt super interessant. Wie gewinnen Sie denn diese Erkenntnisse? Wie machen Sie das?
Wir legen sozusagen Wähler, Zuschauer, Menschen, Verbraucher auf die Couch. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir verstehen wollen, was Menschen bewegt, reicht es nicht, telefonisch mit denen zu sprechen oder die im Internet irgendwas ausfüllen zu lassen oder die vor einen Fragebogen zu setzen. Wir müssen wirklich einen vertrauensvollen Raum eröffnen, ähnlich wie man das von der psychologischen Behandlung, vom Psychoanalytiker kennt. Das heißt, da sitzt Ihnen dann ein Psychologe 2 Stunden gegenüber, der signalisiert, wir sind in einem geschützten Raum. Hier ist alles erlaubt, du kannst alles sagen. Selbst das Ungeheuerlichste, das Peinlichste, das wird nicht zensiert. Und in diesen 2 Stunden übernimmt der Psychologe auch so ein bisschen die Reiseleitung. Also wir fangen ja immer an, unsere Wirklichkeit zu kartieren. Wir haben zig Argumente, Rationalisierungen, aber wir haben oft selber nicht den Zugang zu unserem Erleben. Und die Aufgabe des Psychologen im Rheingold-Interview ist es, den Probanden immer wieder in eine Beschreibung reinzuführen. Beschreiben Sie Ihren Alltag. Was haben Sie konkret erlebt? Wie hat sich das angefühlt? Und in diesem Beschreibungsprozess merken die Menschen selber, was in ihrem Leben los ist, das, was wir quasi verdrängen oder wegdrängen, wird auf einmal benennbar und beschreibbar.
Also der Vorteil der Methode wäre, dass anders als bei diesen standardisierten Interviews, die sonst geführt werden, die Menschen dann auch das wirklich an die Oberfläche bringen, was bei ihnen drinsteckt.
Genau.
Es gibt jetzt ja natürlich auch Kritik an Ihrer Methode. Man sagt, das ist statistisch gar nicht relevant, weil zu einzelnen Fragen, um dann eine Antwort zu bekommen, müsste man 1000 Probanden haben. Und das ist ja alles sehr, sehr subjektiv, weil natürlich hängt das alles davon ab, wie der Psychologe, der das Interview führt, das nachher interpretiert.
Also statistisch relevant ist kein Vorteil, ist ein Faktum. Wir arbeiten mit kleinen Fallzahlen, das heißt, für eine Studie haben wir 30, 50, maximal 100 Fälle, weil wir merken, nach einer bestimmten Fallanzahl erzielen wir keinen Erkenntnisgewinn. Das heißt, wenn wir 2 Stunden mit 30, 40 Menschen reden, dann merken wir, die Aspekte, die Motivationen, die Einflussfaktoren, die das Verhalten bestimmen, die haben wir dingfest gemacht. Dann haben wir nochmal 20, 30 Kontrollinterviews, um zu überprüfen, haben wir wirklich nichts übersehen. Aber es würde keinen Sinn machen, mehr zu machen, weil wir ja keine Zahlen liefern, sondern Sinn- und Verstehenszusammenhänge. Und bei 2 der 3 letzten Bundestagswahlen haben wir auf einer Basis von 50 und noch näher am Endergebnis gelegen als die demoskopischen Institute, weil wir, sagen wir mal, die unterschwellige Trendwende auf dem Schirm hatten, die sich bei den Wählern insgeheim vollzogen hatte.
Und wie sind Sie jetzt auf die Idee gekommen, dass man so den Menschen auf die Spur kommen könnte?
Also die Idee ist in meinem Studium erwachsen. Ich hatte das
Psychologie studiert.
Große Glück, hier in Köln bei dem Professor Salber zu studieren, der eine eigene psychologische Richtung begründet hatte, die nennt sich morphologische Psychologie. Die speiste sich aus der Phänomenologie, aus Goethes Morphologie und aus der Gestaltpsychologie. Und der hatte etwas sehr Schlaues getan. Er ist in den 70er Jahren zu Anna Freud gefahren und hat sich in ihrem Urlaubsort selber auf die Couch gelegt, um selber eine Psychoanalyse nochmal am eigenen Leib zu erfahren, aber auch so das eigene Seelische nochmal zu hinterfragen. Und das war auch ein prägender Einfluss. Ich habe selber noch den Ernest Freud, den Enkel von Sigmund Freud, kennengelernt. Und das hat quasi meine Haltung zur Psychologie auch sehr stark geprägt.
Ja, wenn man sowas macht wie Sie als Psychologe, als Therapeut, wenn man den Deutschen auf die Spur kommen will, dann muss man vor allem Spaß haben am Zuhören. Das war Ihnen, glaube ich, in die Wiege gelegt.
Also in die Wiege gelegt nicht, aber ich habe das immer schon als Kind genossen, wenn in der Familie vor allen Dingen die meine Mutter ihre Bekannten eingeladen hat und dann wurde immer getratscht und geklatscht und dann mal so mitzukriegen, ne, was ist daran wahr und was ist da wirklich passiert, das fand ich immer schon spannend.
Ihr Institut macht alle 8 Jahre eine große Jugendstudie. Die neueste ist jetzt vor kurzem auf den Markt gekommen. Wie könnten Sie das Lebensgefühl der Jugendlichen, der jungen Menschen von heute beschreiben?
Also interessanterweise hat sich das diametral gewandelt. Also wenn wir beide über Jugend reden, ist unsere Vorstellung von Jugend immer noch sehr stark so von dem 68er-Bild.
Rebellion gegen Eltern, genau. Institutionen.
Genau, also die Jugend sind so die Revoluzzer, die unkonventionell sind und so weiter und so fort. Das war damals zeitbedingt auch fast zwangsläufig, weil die jungen Leute in den 70er Jahren hatten das Gefühl, sie leben in einer engen, bornierten, betonierten Welt. Und sie wollten diese engen Grenzen sprengen. Sie wollten aufbrechen. Sie wollten die Emanzipation, die sexuelle Befreiung. Das Lebensgefühl der heutigen Jugendlichen ist diametral anders. Sie haben das Gefühl, in einer Welt zu leben, die brüchig, zerrissen, viel zu offen ist. Und sie fürchten auch angesichts der Krisen, die wir angesprochen haben, ständig, dass der Absturz droht. Von daher werden auf einmal ganz andere Werte wichtig.
Welche zum Beispiel?
Verlässlichkeit, Vertrauen, Transparenz, die deutschen Sekundärtugenden. Also wenn wir junge Leute in der Studie gefragt haben, was ist so deine Zukunftsutopie? Da kam kein politisches Manifest zum Vorschein, sondern die jungen Leute beschrieben uns so eine fast kleinbürgerliche Idealvorstellung. Also ein kleines Häuschen, vielleicht eine Eigentumswohnung, einen treuen Partner, 2 Kinder, vielleicht noch ein Haustier. Sie kennen ja vielleicht dieses Lied von Peter Fox, Das Haus am See. Das ist die heimliche Hymne der Jugend, weil sie genau diesen Zustand besingt. Der Weg ist bereits zu Ende gegangen, man ist angekommen, man ist im quasi beschaulichen Treiben seiner Familie und guckt sich das an, ohne noch groß an der Wirklichkeit drehen zu müssen.
Sie haben das Generation Biedermeier genannt. Das klingt ziemlich spießig nach der Suche nach der heilen Welt.
Also die Suche nach der heilen Welt ist da. Wir verbinden natürlich mit Biedermeier immer also eine Spießigkeit, die nicht angemessen ist. Die jungen Leute sind modern, aber sie sind auf der Suche nach Möglichkeiten, dieses wirre Leben in irgendeiner Weise zu stabilisieren. Das heißt, was uns aufgefallen ist, Disziplin spielt eine Rolle. Natürlich trinkt man mal gern Alkohol und am Wochenende saufen die auch oder schloten wie die Kamine. Aber innerhalb der Woche erzählen uns die Leute, dass sie nur 5 Zigaretten rauchen, dass sie immer wieder im Blick haben, was ist mit meinem sozialen Partner los. Das heißt, sehr viel ist darauf ausgerichtet, die Kontrolle im Leben nicht zu verlieren. Das schafft natürlich auch eine gewisse Anstrengung.
Also diese Werte jetzt, Fleiß, Pünktlichkeit, Disziplin, Leistung, das sind ja alles, geht ja alles in eine Richtung. Woher kommt diese Renaissance, sag mal, bürgerlicher Werte?
Also diese Renaissance bürgerlicher Werte ist auch dann durchbedingt, dass man das Gefühl hat, Deutschland ist mittlerweile zu einer Zweiklassengesellschaft geworden. Und die jungen Leute trennen so die Welt auf in die Loser und in die Gewinner, in die Harzer und die irgendwie weiterkommen. Und sie haben eine ungeheure Panik davor, in diese zweite Klasse abzurutschen. Wie gesagt, das Grundgefühl ist, wir leben nicht in einer berechenbaren, stabilen Welt. Also ich bin noch mit 16 Jahren Helmut Kohl aufgewachsen, sondern in einer Welt, wo ständig Unvorhergesehenes rausbrechen kann. Und dieses fehlende Grund- oder Urvertrauen, das ist ja nicht nur durch die wackeligen wirtschaftlichen, durch die unklaren politischen Verhältnisse begründet, sondern das setzt ja schon in den Familien an. Jeder junge Mensch kennt mittelbar oder unmittelbar das Schicksal, dass Familien auseinandergerissen werden, alleinerziehende Mütter, Väter, die sich nicht wirklich kümmern, Patchwork-Familien, die sich zusammenraufen müssen. Das heißt, wir leben heute in der Welt, wo dieses sichere Grundgefühl einer verlässlichen Beständigkeit nicht mehr da ist. Mhm.
Heißt das, wenn jetzt so dieser Gegenentwurf gegen eine immer unsicherere Welt da aufgebaut wird, mit Familie, mit Leistungsbereitschaft und Fleiß, dass bürgerlich-konservative Parteien ganz hoffnungsfroh in die Zukunft schauen können, weil ihre Werte jetzt plötzlich wiederkommen?
Also Parteien, die eine gewisse Transparenz, die eine Verlässlichkeit, die auch eine klare Programmatik ausstrahlen. Also das gelingt bei den jungen Leuten im Moment zwei Parteien ganz gut. Das ist einerseits die Grünen, weil sie so für ein natürliches, organisches Maß stehen. Also die Grünen sind eine Partei, wo man das Gefühl hat, die waren sich in den letzten 20 Jahren treu. Die haben immer gesagt, wir müssen so die Maximierung so ein bisschen regulieren und es gibt dauerhafte, natürliche Prinzipien, denen wir überantwortet sind und an denen wir uns orientieren müssen. Nun, die Piratenpartei ist für junge Leute auch relevant, weil man das Gefühl hat, die sind in unserem Lebenskontext verankert. Die bekennen auch, dass sie von Wirtschaft oder von anderen Sachen keine Ahnung haben. Das macht sie authentisch und ehrlich. Dann haben sie aber Ideen, wie man quasi unsere Internetwelt regulieren kann oder letztendlich befestigen kann. Das ist auch wieder sympathisch.
Nochmal zu dieser Renaissance von Werten wie Familie und Treue. Da könnte man ja annehmen, dass in Zukunft vielleicht die Deutschen wieder mehr Kinder kriegen.
Also zumindest gibt es eine große Sehnsucht danach, wieder Beziehungen zu haben, die einem neuen Treuekodex gehorchen. Also wir kriegen auch mit, wenn wir mit jungen Leuten über ihre Beziehungswünsche reden, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Natürlich hat man da auch mal Wechselbeziehungen oder liebt schon mal wahllos rum, aber in dem Moment, wo es auf eine wirkliche Beziehung zusteuert, will man immer genau wissen, was der andere macht. Und da ist es auch genau
wichtig, dass ihr nicht fremd geht. Und dann findet es auch gut, zusammen zu kochen oder gemeinsam vom Internet oder vom Fernseher zu sitzen.
Also es gibt, unterstelle ich jetzt mal aus dem, was Sie sagen, eine Hoffnung für die Zukunft, dass die Deutschen vielleicht wieder mehr Kinder kriegen. Aber die Gegenwart sieht anders aus. Die Deutschen haben eine der niedrigsten Geburtenraten der Welt. Woran liegt denn diese Angst der Deutschen vor dem Kinderkrieg?
Das Kinderkriegen ist so eines der letzten analogen Abenteuer dieser Welt. Also all diese Vorstellungen, die wir eigentlich seit den 90er Jahren aufgebaut haben, diese Vorstellung von einem digitalen Lebensideal. Wir können leben wie eine CD. Ich will Ihnen das veranschaulichen, weil das, glaube ich, ein ganz wichtiger Kerngedanke unserer Kultur ist. Wir haben eigentlich in den 90er Jahren angefangen, unser Lebensmodell ganz grundsätzlich zu ändern. Früher hatten die Leute das Gefühl, das Leben ist wie eine Schallplatte. Das heißt, man ist irgendwann wie die Nadel in den Plattenteller drin. Man folgt den abenteuerlichen Drehungen des Lebens. Man weiß, man nutzt sich ab, es entstehen Risse und Knacker. Man weiß auch um die Endlichkeit. Irgendwann ist die Platte zu Ende gespielt. Aber man hat durch seine eigene Reibung, durch seine Hingabe die Musik des Lebens zum Klingen und Schwingen gebracht. Dann kam die Idee, können wir nicht leben, digital, leben wie eine CD, ein Leben führen in ewigem Glanz, ohne Abnutzung, Krankheit, Alter und Tod. Ein Leben, wo wir auf Knopfdruck von Höhepunkt zu Höhepunkt springen können. Ein Leben, wo wir keinen irdischen Gesetzen mehr unterworfen sind. Wenn uns unsere Physis nicht passt, gehen wir unters Messer. Wenn uns unsere Stimmung nicht passt, dann werfen wir Pillen ein oder gucken so lange in der Gefühlsapotheke Fernsehen, bis wir in dem Stimmungsmodus sind, der uns gerade genehm ist. Das war so eine fast paradiesische Allmachtsvorstellung. Und in diese Vorstellung, ein Leben auf Knopfdruck, ohne Mühsal, da passen Kinder überhaupt nicht rein. Wir sind aber im Moment...
Ich fand auch sehr interessant, Sie berichten dann auch von einem besonderen Stress für die Frauen, die da so dem Mythos der perfekten Frau hinterherjagen. Was genau verstehen Sie da dahinter?
Das ist natürlich auch so das digitale Perfektionsideal. Wir wollen dann auch den totalen Glanz. Wir müssen alles perfekt auf Knopfdruck und, sagen wir mal, in vollendeter Güte hinkriegen. Das ist natürlich vollkommen unpsychologisch. Das ist auch dem irdischen Jammertal, das ja immer noch besteht, nicht angemessen. Und in dem Maße, wo wir als Mutter nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt in der heutigen Zeit immer noch die hundertprozentige Glucke sein und meine Kinder behüten. Ich muss aber gleichzeitig noch perfekt Karriere machen und ich muss noch die wunderbare Gespielin sein, die jeden Abend Lust auf Sex hat und ich muss meine Freundinnen auch noch gut unterhalten und als Fünftes vielleicht noch mich selbst verwirklichen. Wenn man das mal sich vor Augen führt, dann merkt man, Frau sein, auch Mutter sein, ist in den 90er Jahren unter einen ungeheuren Perfektionsdruck geraten.
Und die Leute reagieren drauf und kriegen einfach keine Kinder mehr.
Und verweigern, weil sie das Gefühl haben, diesen multiplen Spagat kriegen sie nicht hin. Und da gibt es aber im Moment eine aus psychologischer Sicht sehr zuversichtlich stimmende Tendenz, dass die Menschen wieder anfangen, die Brüchigkeit, die Behindertheit, die Unperfektheit der Realität zu akzeptieren. Also es gehört dazu, dass wir uns streiten, dass die meisten Sachen überhaupt nicht klappen. Ne, die Menschen beginnen wieder zu akzeptieren, dass sie in sich widersprüchlich sind. Und ich habe das mal auf den Begriff gebracht, sie verstehen wieder, dass der Mensch keine technokratische Maschine ist, sondern ein behindertes Kunstwerk. Dass gerade, wenn es seine Behinderung, seine Irrnis, seine Widersprüchlichkeit akzeptiert, sich viel besser in Entwicklung entfalten kann. Von daher gibt es im Moment Zeichen, dass die Leute ausbrechen aus diesem Perfektionswahn und wieder anfangen, so zu stricken, zu töpfern, zu Schrebergärten, zu kochen, sich wieder um die Kinder zu kümmern, weil sie merken, da sind sie im Leben drin, im analogen Leben, was nicht perfekt und glänzend ist, aber was ihnen nahe kommt.
Sie persönlich haben 4 Kinder. Das ist in Deutschland alles andere als normal. Warum fallen Sie so aus der Norm?
Also ich glaube, dieses Herausfallen aus der Norm ist auch begründet, weil ich in bestimmten Punkten wieder normativ ist. Ich habe eine Patchwork-Familie, bin also auch zum zweiten Mal verheiratet, habe aus erster Ehe 2 Kinder und mit meiner Frau, der ich seit einigen Jahren zusammen bin, auch zwei Kinder. Und wir haben also eine lebendige und, wie ich finde, auch ganz gut funktionierende Patchwork-Familie.
Jetzt haben wir ja viel darüber geredet, was die Frauen daran hindert, Kinder zu kriegen. Über die Männer haben wir ja noch nicht gesprochen. Das sind ja auch sehr häufig die, die dafür sorgen, dass es keine Kinder gibt.
Also wenn man nochmal von diesem Modell eines analogen und eines digitalen Lebens ausgeht, sind die Frauen eigentlich immer eher bereit gewesen, das Analoge zu akzeptieren. Dass gerade in dem Moment, wenn die Kinder quasi nicht nach Hause kommen, sondern wenn die ins Haus kommen, dann ändert sich das Leben der Frau ja zumindest für das erste Jahr drastisch. Man hat ein Zentrum, das ist das kleine Kind. Die meisten Männer sind aber weiter in ihren Fluchtburgen, im Büro oder auf dem Sportplatz.
Also man hat es den Männern leichter gemacht, Vater und Karriere zu vereinbaren als den Frauen. Deswegen können die diesem Ideal länger nachjagen.
Genau, oder? Die Männer sind quasi eher noch auf dem digitalen Pool, wobei die Männer jetzt auch eigentlich seit Jahren in einem Irritations- oder einem Umorientierungsprozess sind. Das heißt, es gibt heute kein klares Männerbild mehr, wie es, sagen wir, mein Vater noch gehabt hat. Also früher war es klar, der Mann hat ein traditionelles Vorstellungsbild, er ist das Oberhaupt der Familie, er bringt das Geld nach Hause und dafür legt seine Frau ihm die Klamotten hin. Und es war also klar aufgeteilt, was jeweils die Aufgabe war.
Und wie würde jetzt der neue, der emanzipierte Mann aussehen oder gibt es den gar nicht?
Der neue Mann steht so zwischen zwei Idealvorstellungen. Er soll eigentlich immer noch eine gewisse Durchsetzungsstärke, gewisse Macho-Qualitäten haben. Er soll aber andererseits diesem postmodernen Ideal des sensiblen, feinfühligen Mannes entsprechen. Also der Mann, der gerne zuhört, der beim metrosexuellen Ideal ist das ja nochmal gesteigert.
Das müssen Sie, glaube ich, erklären. A, was ist das und B, gibt es das überhaupt?
Als Werbeikone David Beckham wurde ja dann auch Ende des letzten Jahrhunderts dieses metrosexuelle Ideal beschworen. Also wir haben jetzt Männer, die sich modisch kleiden, die Wert auf Pediküre, Maniküre legen, die sogar shoppen gehen, was für manchen Mann genetisch schon fast eine Unmöglichkeit darstellt. Das heißt, dieses metrosexuelle oder postmoderne Männerideal, das hat sich vor allen Dingen in Deutschland durchgesetzt, weil es ein Kontrapunkt zu diesem alten Männerideal, also der Mann soll nicht mehr hart wie Kruppstahl sein, sondern weich. Er soll nicht mehr zäh wie Leder sein, sondern flexibel. Er soll nicht mehr schnell wie ein Windhund sein, sondern bedächtig. Das heißt, wir haben versucht, im Grunde genommen auch die deutsche Männlichkeit, die ja an vielem schuld war, umzudefinieren.
Und das funktioniert?
Das funktioniert überhaupt nicht. Das setzt den Mann immer in multiple Inszenierungsprobleme, weil er in vielen Situationen nie genau weiß, wie soll ich mich verhalten? Nach traditionellem Bilde oder nach moderner Vorstellung. Also ich kann das mal an einem Restaurantbesuch charakterisieren. Also früher wäre klar gewesen, ne, der Mann bestimmt den Austragungsort, wo man essen geht. Heute fragt sich der Mann, soll man nicht in basisdemokratischer Manier die Frau in den Entscheidungsprozess einbeziehen? Soll ich ihr bei der Garderobe aus dem Mantel helfen oder zeige ich dadurch nicht gerade, dass ich ihr die simpelste Kleidungslogistik nicht zutraue? Früher hätte der Mann beim gemeinsamen Essen in blühenden Farben seinen bisherigen Werdegang und seine Zukunftsabsichten und Pläne ausgebreitet. Heute fragt sich der Mann, ob es nicht viel besser wäre, nichts zu sagen und interessiert zu schweigen. Und am Ende ist natürlich die Frage, bei der Rechnung zahle ich dann die Zeche oder ne, ich habe ja jetzt quasi 2 Stunden der Frau zugehört, lasse ich die Frau nicht lieber bezahlen? Ja,
wissen dann die Frauen, wenn die Männer schon nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, wissen die Frauen wenigstens welchen Männertyp sie wollen?
Nein, die Frauen sind da auch zerrissen. Also sagen wir, in der Moderne ist das Leben viel unübersichtlicher geworden und die Frauen wünschen sich eigentlich so den feinfühligen Macho, der sie durchs Leben führt, aber der für alles Verständnis hat.
Das war heute im Dialog mit Stefan Grünewald. Wir haben gelernt, die Welt wird beileibe nicht einfacher für Männer und Frauen. Herzlichen Dank an Sie im Studio. Herzlichen Dank an Sie zu Hause.